Da sind wir wieder mit Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid. Und hallo Alfred.
Ja, jetzt stehe ich wieder hier.
So schnell geht's. 2 Wochen Homeoffice, jetzt bist du wieder da. Pünktlich zum Start in den April.
Genau.
Du hast quasi die schlechten Wochen jetzt erstmal daheim verbracht sozusagen an den Märkten. Denn die Wochen, aber die Monatsperformance des Dow, die war sehr enttäuschend. 6%, glaube ich, und ist ja noch deutlich drüber aus, wäre der gestrige letzte Handelstag des Monats nicht gewesen. Es war, glaube ich, ein historisch guter Tag für den Dow und
genau. Nicht
nur für den Dow.
Über 1000 Punkte ging es nach oben. Man sieht es auch im Chart, man kann es erkennen, dass es eine Gegenbewegung gab. Jetzt ist natürlich die große Frage, war das nur ein Strohfeuer oder war das vielleicht der Auftakt einer richtigen Gegenbewegung? Zumindest gab es ja noch einige positiven Nachrichten. Alle wollen jetzt das Kriegsende auf einmal. Trump möchte es, der Iran hat gesagt, er will es, knüpft es an Bedingungen. Da schauen wir mal, wie das weitergeht. Zumindest gibt es jetzt schon mal von beiden Seiten den Willen, das Ganze zu beenden. Und das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen.
Ja, die Märkte feiern es. Und ich habe gerade schon gesagt, historisch, du hast uns eine Grafik mitgebracht, dass es wirklich einer der stärksten Tage in der Dow-Geschichte war gestern.
Genau, es gab nicht so viele 1000-Punkte-Tage, was natürlich auch daran liegt, als der Dow Jones noch bei 5.000 oder 6.000 waren, gab es logischerweise keine 1000-Punkte-Tage. Aber alle, die es gab, sind hier aufgeführt. Und das Interessante ist, dass das wird natürlich Donald Trump freuen. Die meisten 1000-Punkte-Plus-Tage in die Trump-Ära fielen. Nur 2 gab es bei beiden.
Das liegt wahrscheinlich auch der Faktor dafür war, dass es vorher so stark gesunken ist, dass man dann wieder
genau, das ist nämlich das, genau das okay. Ist die Erklärung, diese 1000-Punkte-Plus-Tage, es gab wahrscheinlich auch ziemlich viele 1000-Punkte-Minus-Tage unter Trump und oftmals, und das ist ja auch so eine Regel, gibt es diese ganz guten Tage nach einer selbst sehr schlechten Börsenphase und so auch dieses Mal, also keine große Überraschung, aber das wird sich wahrscheinlich Donald Trump, wenn er denn an die Wand hängen. Natürlich wird er hier das noch in den beiden noch kurz rausstreichen.
Viel Corona-Crash-Erholung.
Genau, ja, da sieht man es also tatsächlich in der Corona-Zeit im März, da ging es ja los, März 2020, da gab es natürlich dann auch die besten Tage. Es gibt ja auch diese Rechnung, wenn man die 10 besten Tage eines Jahres verpasst, dass dann die Performance über lange Sicht sehr, sehr schlecht ist oder sehr viel schlechter ist, als wenn man mit dabei ist. Also ich habe es mehrfach gesagt, in solchen Zeiten, in Krisenphasen, durchhalten, dabei bleiben und möglichst nicht auch noch auf den Tiefständen verkaufen, das macht keinen Sinn. Also, im Moment sieht es wieder ganz gut aus, zumindest besteht die Chance, dass wir jetzt wirklich mal wieder bessere Zeiten bekommen.
Wir schauen auch auf den S&P 500, ist ja jetzt, bevor wir jetzt auch gestern die Erholung gesehen haben, erstmal auf ein 6-Monats-Tief gefallen. Jetzt ging es dann wieder ordentlich oder auch ein Stück weit gestern deutlich nach oben.
Sieht so ähnlich aus wie der Dow, wobei man sieht, der Dow Jones ist doch stärker gefallen als der S&P. Der S&P hat sich vergleichsweise gut gehalten, was auch so ein bisschen daran liegt, dass viele Tech-Werte im Index sind. Die haben zwar auch verloren, aber haben sich eigentlich relativ stabil gehalten, wobei das eine sehr unterschiedliche Entwicklung war, wie wir gleich sehen werden. Also auch der S&P im Moment nur eine Gegenbewegung. Schauen wir mal, was draus wird.
Genau, da schauen wir auch auf 2 Grafiken. Da haben wir erstmal die MAG7-Verluste, also die Verluste der Magnificent Seven seit dem oder vom ISO
gesehen. Genau, das ist jetzt sind 2-3 Tage her. Der S&P hatte zu dem Zeitpunkt 9% verloren seit Jahresbeginn. Und man sieht, die MAG7 haben sich sehr unterschiedlich entwickelt, während sich Apple vergleichsweise gut gehalten hat mit nur minus 14%, sind doch alle anderen über 20% gefallen und ja, Meta und Microsoft sogar über 30%. Seit Jahresbeginn. Und das ist schon bemerkenswert. Das zeigt aber auch so ein bisschen diese KI-Ausrichtung. Da ist Apple ja eher schwach und das hat Apple vielleicht so ein bisschen gerettet. Und Microsoft als Softwarekonzern hat natürlich doch größere Probleme. Also sehr unterschiedliche Entwicklung bei den MAG7 in diesem Jahr. Jetzt ist die Frage, kaufe ich jetzt, wenn ich was kaufen möchte, die Werte, die besonders stark gefallen sind oder die sich gut gehalten haben? Das kommt auf den Einzelfall an, sage ich mal so.
Dann schauen wir uns mal die Branchen an, allgemein aus dem S&P 500, wie die sich zuletzt entwickelt haben.
Genau, da gab es, normal ist es ja so, wenn der Markt fällt, fällt alles oder steigt alles, aber das ist jetzt wirklich, man sieht es ja hier seit Jahresbeginn, gab es einen Sektor, der hat sogar 40% zugelegt, logischerweise der Energiesektor. Allen voran Ölwerte sind natürlich extrem gut gelaufen, keine Frage bei dem Ölpreis. Aber es gab auch andere Bereiche, die sich gut entwickelt haben, wie zum Beispiel Industrie oder Materialien. Das ist ganz erstaunlich, während natürlich vor allen Dingen Finanzwerte gelitten haben, Technologie hat gelitten. Das sind die Werte, die Branchen, die in diesem Jahr schlecht gelaufen sind. Auch hier die Frage, also jetzt Ölwerte zu kaufen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber kaufe ich jetzt die Sektoren, die schwach waren, die gut waren, ich würde es auf Einzelwerte runterbrechen und da mir Sachen raussuchen, die gute Werte, die trotzdem gefallen sind.
Wir kommen gleich auf Einzelwerte. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf den Nasdaq 100, schauen wir den noch mit ins Boot. Die ja, Tech-Werte haben sich gestern am stärksten
positiv genau, entwickelt. Sind aber auch allerdings vorgestern am Montag besonders stark unter Druck gekommen. Da hat es nochmal richtig eingeschlagen bei vielen Technologieaktien, aber diese Kursverluste sind gestern mehr komplett wieder aufgeholt worden, teilweise sogar mehr als aufgeholt worden. Also der gestrige Tag war schon besonders, weil er so stark war. Einer der besten Tage seit vielen Monaten an den Aktienmärkten. Und das könnte schon tatsächlich, oft ist es so, dass solche besonders guten Tage den Auftakt einer Trendwende bilden. Da müssen wir die nächsten Tage, wie gesagt, abwarten. Schauen wir mal.
Da haben wir noch auch hier eine Grafik zu den Mac 7 und gleich schauen wir auch noch auf den Nasdaq Composite.
Genau, da sieht man nochmal die Kursverluste seit dem Rekordhoch. Microsoft und Meta mit über 30% Abschlag. Das ist schon viel. Man sagt ja, bei 20% minus ist man in einem Bärenmarkt. Also im Prinzip sind fast alle der Mac 7 bis auf Nvidia und Apple. Und Nvidia hat diese 20% fast erreicht, sind in einem Bärenmarkt. Das hat natürlich zur Folge, weil das hatte ich bei Nvidia auch schon angezeigt, wenn die Kurse fallen und die Gewinnaussichten sich erhöhen, dass die KGVs natürlich deutlich runterkommen. Und da sieht man mal hier die KGVs. Wir haben bei Microsoft ein KGV jetzt von unter 20. Meta liegt bei 16. Gut, Tesla lassen wir mal raus. Da ist das KGV immer extrem hoch. Aber auch die anderen KGVs um die 20. Und das gab es in der Vergangenheit nicht so oft. Und im Moment ist es so, dass die Technologieaktien so bewertet sind wie normale Aktien, obwohl sie deutlich stärker wachsen. Und das ist grundsätzlich erstmal eine ganz, finde ich, eine gute Gelegenheit, vielleicht da mal sich den einen oder anderen mal rauszusuchen.
Jetzt gucken wir bei der nächsten Grafik ganz weit zurück in die Vergangenheit, den Nasdaq Composite seit 1971.
Genau, das ist eine spannende Grafik, das hat mal jemand rausgesucht. Wir hatten jetzt beim Nasdaq in den letzten 11 Wochen, von den letzten 11 Wochen waren 10 negative Wochen. 11 Wochen am Stück mit Minus gab es noch nie, aber es gab tatsächlich von 11 Wochen, dass 10 Wochen im Minus geendet sind. Das gab es in der Vergangenheit erst viermal, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja, viermal. Also einmal jetzt und vorher schon viermal. Und immer wenn das passiert ist, da sieht man eigentlich ganz schön, hatten wir ein Tief. Gut, da ging es noch mal ein Stück weiter runter in den 70ern. Hier hatten wir den Tiefpunkt und von da aus ging es steil nach oben. Hier hatten wir einen Tiefpunkt, es ging nach oben. Und hier genauso. Und hier sieht man das Tief eigentlich gar nicht so richtig. Aber ja, war ganz interessant, hat sich mehr oder weniger die Mühe gemacht, das mal rauszusuchen.
Wäre spannend, ob es jetzt nochmal so einen Rücksetzer gibt oder ob es so läuft wie genau den drei Malen zuvor. Dann gucken wir jetzt mal auf einige Einzelwerte und schauen erstmal auf den schlechtesten Wert seit Beginn des Jahres, der Mac 7 und den besten.
Genau, da haben wir es mal im direkten Vergleich. Tatsächlich, Apple ist das letzte halbe Jahr, da hat Apple sogar noch ein Plus, während fast alle Tech-Werte im Minus sind und das Minus bei Microsoft sind ja fast 30%. Das ist schon ganz erstaunlich. Apple war so lange Zeit so ein Laggard, so eine Aktie, die hinterhergelaufen ist, weil man eben zu wenig in KI gemacht hat. Und ja, jetzt bei Microsoft ist KI zum Problem geworden tatsächlich, weil ja Softwarewerte unter KI leiden. Microsoft hat natürlich selber großen KI-Anteil. Man hat seinen Copilot integriert, der aber nicht so gut sein soll. Man hat das OpenAI-Investment, wobei OpenAI jetzt auch mit anderen Firmen kooperiert. Also da ist Microsoft tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen in Gefahr, aber man hat diese Probleme, die viele Softwarefirmen haben, dass eben KI Teile der Arbeit übernimmt und dass vor allem die Preise runterkommen für Softwaredienstleistungen und das trifft Microsoft natürlich schon. Und soweit ist das auch durchaus zu erklären. Und Apple ist natürlich als hauptsächlich Hardware-Konzern davon kaum betroffen. Und ich weiß nicht, ob diese Schere wieder zugeht. Das wird man sehen, aber ich würde tatsächlich weiterhin Softwarekonzerne meiden und dazu gehört nun mal Microsoft, auch wenn man natürlich auch von der KI profitiert, aber ich glaube, der Schaden könnte doch größer sein als der Nutzen auf lange Sicht.
Also eher Apple, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest bei den...
Ja, jetzt würde ich... Apple ist jetzt auch keine Aktie, die, wo ich jetzt das große Potenzial sehe, weil man eben dann doch zu wenig in der KI macht und viel zukaufen muss. Beides jetzt nicht unbedingt so die Top-Kandidaten. Schade, es war vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus, aber jetzt würde ich da doch andere favorisieren.
Dann schauen wir mal, ob der nächste einer deiner Favoriten ist Nvidia. Schau mal, war auch charttechnisch angeschlagen, zuletzt jetzt deutlicher
unter Druck geraten. Ja, die 200 Tage, die ist hier ziemlich wichtig, die hat ein paar Mal gehalten, jetzt sind wir mal runtergerutscht. Aber ich hatte in der letzten Sendung die Grafik dabei, die Gewinnentwicklung von Nvidia und der Kurs. Die Gewinnentwicklung sieht ungefähr so aus. Da ist nämlich tatsächlich so eine Lücke aufgegangen. Und die gab es bei Nvidia schon öfter und die wurde eigentlich immer wieder geschlossen. Und jetzt sollte diese Lücke geschlossen werden, dann müsste Nvidia so Richtung 260 Dollar steigen, also so 240 Euro, sowas in den Dreh. Und tatsächlich, das KGV ist auf Basis der Gewinnschätzung fürs nächste Jahr bei 16. So günstig gab es Nvidia seit über 10 Jahren nicht. Und das ist schon sehr interessant, denn das Geschäft läuft weiter gut. Die Nachfrage ist immens, hat sich auch nichts dran geändert. Ja, nur dass die Aktie eben seitwärts läuft. Man könnte fast meinen, hier, dass da irgendjemand den Kurs versucht, unten zu halten, so wie das aussieht, gerade hier in diesem Bereich. Spannende Geschichte finde ich im Moment absolut strong buy. Also wenn ich eine Aktie kaufen müsste und eine von den ganz großen Tech-Werten, dann ist Nvidia ganz klar die erste Wahl.
Und wenn wir jetzt in die zweite Reihe blicken, dann ist einer deiner Favoriten sicherlich weiterhin die Nebius Group.
Genau, das ist so die Kombination. Also wenn man Technologie kaufen will, dann kauft man die beiden N-Aktien, Nvidia und Nebius, weil Nebius ist zwar nicht die Nummer 1 bei Datencentern von der Größe, da ist Corbis noch ein Ticken größer, aber es ist für mich die Nummer 1. Man hat so viele neue Aufträge bekommen. Jetzt hat man gestern bekannt gegeben, dass man ein riesiges Datencenter, das größte in Europa, in Finnland errichten wird. 310 Megawatt, 10 Milliarden Dollar Kosten. Das wird man dann an verschiedene Kunden weitergeben, die Kapazitäten. Ist noch nicht ganz klar, wer das sein soll, aber da wird sich schon jemand finden, der das Ganze braucht. Also eine super spannende Geschichte. Jetzt dann gab es ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen den Riesenauftrag von Meta. Microsoft ist Kunde. Das Wachstum ist unbegrenzt. Man hat neben den Datencentern auch noch eigene Software, die man verkauft. Also da ist man super aufgestellt. Wenn es um Rechenzentren geht, da kommt man an Nebius nicht mehr vorbei. Und die Aktie finde ich jetzt mittlerweile, ähnlich wie Nvidia, läuft auch seit einem halben Jahr seitwärts, obwohl es so viele neue Aufträge gab, so viele gute News gab. Da gibt es noch viel nachzuholen. Und das ist tatsächlich aus der zweiten Reihe mein absoluter Top-Favorit.
Wir blicken nach China, wenn wir jetzt auf BYD schauen. Die haben vergangenen Freitag Zahlen fürs vierte Quartal und fürs Gesamtjahr vorgelegt. Wie lief's? Genau.
Die Zahlen waren nicht gut. Man hat schon nicht so viel erwartet, aber die Erwartungen wurden doch verfehlt. Aber trotzdem, man sieht es ja, die Aktie hat nicht gelitten. Im Gegenteil, sie ist sogar leicht gestiegen, weil, und die Analysten haben eigentlich recht positiv dann doch reagiert. Viele haben gesagt, naja, eigentlich hatten wir das ungefähr schon so erwartet. Wichtig ist, dass wir nach vorne raus bei BYD mehr sehen. Und vor allen Dingen liegt das daran, dass man die Prognosen für den Auslandsanteil erhöht hat. Also BYD will, hat man auch selber gesagt, wahrscheinlich in diesem Jahr 1,5 Millionen Autos im Ausland verkaufen, also außerhalb von China. Im letzten Jahr war es ungefähr 1 Million, also dann 50% mehr. Und damit will man oder wird man das China-Geschäft, was ja sehr schwach war im letzten Jahr, auch in diesem Jahr ausgleichen können. Und das Gute ist, dass man bei den Auslandsverkäufen höhere Margen hat. Also die Autos von BYD, die kosten ja in Deutschland teilweise das Doppelte wie in China. Und selbst wenn man dann auch die Zölle mit reinrechnet, verdient man immer noch mehr hier in Europa oder auch in Lateinamerika. Dazu kommt, dass viele Werke in diesem Jahr in Betrieb gehen werden, unter anderem das in Ungarn, dann in Malaysia ein Werk und ich glaube in Indonesien. Also viele ausländische Fabriken fangen an zu produzieren. Und soweit kann man da die Verkäufe hochhalten. Man hat mittlerweile ja 8 Schiffe, die um die Welt fahren. Und das ist die große Fantasie, dass das Auslandsgeschäft in diesem Jahr noch besser läuft. Ja, und die Aktie auch hier, gute Nachrichten, wenig Aktienreaktionen. Und ich glaube schon, dass wenn sich das Kriegsende abzeichnet, dass dann vieles, was jetzt unter diesem Kriegsdunst verborgen ist, nämlich attraktive Bewertungen, starkes Wachstum, dass das dann zum Vorschein kommt und dann wieder die wirklich wichtigen Werte zählen. Und das sind eben keine geopolitischen Krisen, sondern das sind vor allen Dingen Gewinnwachstum.
Wir haben noch zwei Bilder. Zum einen, ich kann kein Chinesisch, aber da steht ganz groß die Zahl 5000 auf dem einen Foto.
Was kann das sein, 5000?
5000 dieser Megaladestationen schon installiert?
Genau, tatsächlich. Ja, Beweis, auch nicht so schwer. Ja. Also die Kombination. Das ging wirklich schnell. Man hat nämlich tatsächlich erst vor einem Monat angefangen. Ich weiß nicht, wie man das schafft, 5000 Ladestationen in China innerhalb von einem Monat zu installieren. Aber da sieht man mal, was in Deutschland nicht geht. In China, da ist man doch ein bisschen zügiger. Und man würde diesem Jahr tatsächlich noch auf 20.000 kommen. Und man will jetzt auch, ich glaube, ab Sommer in Europa anfangen, diese Ladestationen zu installieren, die mit 1,5 Megawatt, also mit 1500 Kilowatt laden. Und das Gute ist, dass diese Kabel hängen da an diesen Dächern. Und das heißt, die flacken nicht mehr auf dem Boden rum, sondern man kann die dann so hin und her ziehen. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, mit 1500 Kilowatt, da kann ich mein Auto in 5 Minuten von 10% auf 70% laden. Das ist dann wie tanken. Das ist schon ein Vorteil, den Biber, ja, diesen Technologievorteil, den man ja auch für sich nutzen kann. Und das ist auch ein Argument, was auch die Analysten sagen, dass dieser technologische Vorteil, diese Ladegeschwindigkeiten, das ist natürlich schon ein Argument, ein Verkaufsargument für die eigenen Autos, denn viele der neuen Autos können eben auch so schnell laden und dann, ja, dann braucht man, kann man so schnell laden, wie man sonst getankt hat.
Und das hat auch dann die Anleger darüber hinwegsehen lassen, dass die Zahlen, die wir jetzt nochmal eingeblendet sehen, nicht so.
Genau, also man sieht hier, das sind die Verkaufszahlen. Man sieht, das Wachstum, was sehr extrem war, ist in diesem Jahr doch zurückgegangen. Man hat nur ein bisschen mehr Autos verkauft als im letzten Jahr. Man hat eigentlich gedacht, dass man die 5-Millionen-Marke knackt. Das hat man nicht geschafft. Und das hier sind die Umsätze. Auch da gab es einen Rückgang. Und auch bei den Gewinnen gab es einen Rückgang. Also das erste Mal seit 4 Jahren, dass BYD einen Rückgang hat beim Umsatz und beim Gewinn. Das lag, wie gesagt, hauptsächlich an dem hohen Konkurrenzdruck in China, an dem Margendruck. Die Preise sind gefallen. Am Ende hat BYD das noch relativ gut überstanden und hat sich, wie gesagt, mit den Auslandsverkäufen da retten können. Und das sollte sich fortsetzen.
Apropos Konkurrenzdruck, XPeng, schauen wir doch gleich mal drauf. Da gab es gute Zahlen zuletzt, schon ein bisschen länger her.
Genau,
erster Quartalsgewinn.
Hat erstmal einen Quartalsgewinn gemacht, das ist eine gute Sache. Man hat jetzt auch viele neue Autos auf den Markt gebracht. Man kommt oder will viel investieren in seine humanoiden Roboter. Da kommt man wirklich gut voran. Auch hier, die Aktie ist das Einzige, was im Moment keinen Spaß macht. Die Analysten haben sich ebenfalls recht positiv geäußert, fanden auch das Zahlenwerk gut. Und auch hier sagt man ganz klar, zukünftig ist XPeng vor allen Dingen ein KI-Konzern, der natürlich weiterhin Autos produziert, damit, wie gesagt, in die schwarzen Zahlen gefahren ist. Man hat einen Haufen Cash und kann damit jetzt seine anderen Aktivitäten finanzieren. Für mich so in China eine der absoluten Top-Werte. Und es ist eine Frage der Zeit, bis auch mal die Aktie sich bewegt. Dann hoffentlich auch mal in die richtige Richtung.
Den letzten Wert haben wir für heute noch. Uptech Robotics oder Ubitech Robotics haben auch Zahlen vorgelegt.
Genau. Erstmal ist die Frage, die Aktie ist ja extrem, also 40% gefallen in den letzten Monaten. Ohne dass es dafür irgendwie einen wirklichen Grund gab. Es gab sogar zwischendrin gute Nachrichten. Man hat Airbus als Partner gewonnen für seine Roboter. Man hat auch andere Aufträge bekommen. Man hat eine Firma übernommen, um Bauteile zu bekommen für die Roboter. Also eigentlich alles gut, aber trotzdem die Aktie schwer unter Druck, 40%. Dann heute die Gegenbewegung, ich glaube 16% oder 17% zugelegt in Hongkong, weil die Zahlen tatsächlich sehr gut waren. Man hat seinen Umsatz um 50% gesteigert, hat den Verlust deutlich verringert. Beides war besser als erwartet, also mehr Umsatz als erwartet und weniger Verlust als erwartet. Und vielleicht war auch dieser Rückgang begründet, dass man Angst hatte, dass die Zahlen schlecht werden. Jetzt sind sie gut gewesen und das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, da mal ein Bein reinzustellen. Für mich im Roboterbereich das absolute Top-Unternehmen, auch einer der ersten Massenhersteller. Man wird in diesem Jahr, glaube ich, 10.000 Roboter bauen. Das ist jetzt noch keine Riesenstückzahl, aber eine, die schon zumindest beachtlich ist. Und gerade das Geschäft läuft bei UB Robotics am besten.
Das waren die Schlussworte für heute.
Ja.
Sind schon durch.
Ging mal schnell.
Darfst du wieder ins Homeoffice? Nein, du bleibst natürlich noch hier bei uns. Aber die Sendung ist vorbei. Dankeschön für heute.
Gerne.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder. Bis dahin.